Berliner Gründungspodcast.
Ja, 14.32 Uhr. Ich würde sagen, wir starten. Herzlich willkommen zu unserem Seminar Soziales Unternehmertum in Berlin und Brandenburg. Gemeinsam für positive Veränderungen. Mein Name ist Jonas Nipko. Und in den nächsten 60 Minuten werden wir in das Thema soziales Unternehmertum, Gründung eines Sozialunternehmens eintauchen. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe spannende Gäste, die ich euch nach und nach vorstellen werde. Aber fangen wir doch mal kurz mit einer Frage an. Wer hat denn schon gegründet? Einmal Handzeichen. Das ist ja schon ungefähr die Hälfte. Wer denkt drüber nach, zu gründen in Zukunft? Gründungsinteressierte? Da drüben, ja, hier, super. Denken Sie darüber nach, ein Sozialunternehmen zu gründen? Ja? Okay, ja, mal schauen, ob ihr danach motivierter oder demotivierter seid, ein Sozialunternehmen zu gründen. Ich hoffe doch motivierter. Fangen wir mit einem Beispiel an. Was sind überhaupt Sozialunternehmen? Ich habe euch mal zwei mitgebracht. Ah, nee, die müssten aus einer anderen Präsentation sein. Und zwar, wie monetarisiere ich am besten kostenfreie Angebote wie Couchsurfing oder Mitfahrgelegenheit? Das haben die sehr erfolgreich gemacht. Aber bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Weil zumindest nach meiner Meinung nach Unternehmer und Sozialunternehmer haben in erster Linie gemeinsam, dass sie was unternehmen. Ja? Also sie sehen irgendwo ein Problem und nehmen sich diesem Problem an. Sie werden aktiv. Das heißt, aber wie diese Probleme definiert werden letztlich, da scheiden sich die Geister. In dem Fall, ihr kennt es, die eine Person sucht eine Unterkunft, eine Alternative zum Hotel. Wiederum eine andere Person möchte sich vielleicht was dazu verdienen und vermietet ihr Zimmer. Problem gelöst, Plattform, beiden werden gematcht, Problem solved. Ähnlich wie bei BlaBlaCar. Person A möchte nach Ort B, Person B bietet eine Fahrt an, es kommt zu einer Vermittlung, Problem solved. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sind wir ganz anderen Problemen heutzutage ausgesetzt, wie zum Beispiel, ja, um nur einige zu nennen, Klimawandel, soziale Ungleichheit, Lebensmittelverschwendung oder das Thema Migration. Und was SozialunternehmerInnen auszeichnet, ist, dass sie sich diesen gesellschaftlichen Problemen annehmen. Ja? Sozialunternehmen sehen soziale oder Umweltprobleme und auf kreative, innovative Art und Weise entwickeln Lösungsansätze, um diese anzugehen. Und dadurch charakterisieren sich durch Folgendes. Einmal, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass sie versuchen, ein gesellschaftliches oder ökologisches Problem anzugehen. Dabei können sie Gewinne erwirtschaften. Ja, also ist da manchmal das Bild da, dass SozialunternehmerInnen eigentlich gar keine Gewinne erzielen dürfen. Das dürfen sie schon. Allerdings werden diese Gewinne dann wiederum ins Unternehmen reinvestiert oder gespendet. Dann ist es so, dass Sozialunternehmen nicht staatlich organisiert sind, was man vielleicht meinen könnte, sondern im Gegenteil. Also sie werden da aktiv, sie streiten da ein, wo der Staat zu kurz kommt, ja, und übernehmen damit eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Sozialunternehmen sind nach innen hin sehr demokratisch oftmals organisiert, wenn es zum Beispiel um Entscheidungsprozesse geht, und nach außen hin sind sie vor allem auf Kooperation aus. Ja, also es geht darum letztlich, bleiben wir beim Beispiel Klimawandel, etwas gemeinsam gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und da ist eine andere Organisation, ein anderes Social Business, das sich diesem Problem annimmt, wird nicht als Konkurrenz gesehen, sondern als mitstreitende Person und man versucht gemeinsam kooperativ etwas zu unternehmen. Ja, und dann, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass soziale Unternehmen in wirklich allen Rechtsformen auftreten können. Ja, also nicht nur als Verein, sondern zum Beispiel auch als GmbH oder als gemeinnützige GmbH ist es wirklich die ganze Bandbreite vertreten. Und das sage jetzt nicht nur ich heute, dass soziales Unternehmertum gesamtgesellschaftlich von einem großen Wert ist, sondern auch eine Institution wie McKinsey. Sie haben 2019 eine Broschüre rausgebracht und attestiert, würden die Lösungen der Sozialunternehmer in Deutschland systematisch genutzt und besser in bestehende Systeme integriert werden, ergäbe sich ein wirtschaftliches Nutzen mit Milliardenpotenzial. Ja, also hier in dem Fall von McKinsey, nicht nur, dass sie hier sagen, dass es für die Gesellschaft auf sozialer und ökologischer Ebene von großem Wert ist, nein, auch für die Wirtschaft. Also es führt oder sollte kein Weg daran vorbeiführen. Und um hier mal ein paar Beispiele zu nennen, ihr kennt sie vielleicht, das eine oder andere. Wir haben einmal Julia Seliger, Sozialunternehmerin, die vor kurzem den Preis für die Unternehmerin des Jahres gewonnen hat mit ihrem Startup Clara Grün, ein Raumpflege-Startup, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ihre Angestellten fair bezahlen, also übertariflich und nur ökologische Reinigungsmittel verwenden. Das zweite Beispiel ist die Stadtbodenstiftung. Die Stadtbodenstiftung nimmt Boden, nimmt Gebäude quasi vom Markt, um sie dann wieder zu fairen Konditionen dem Gemeinwohl anzubieten. Dann haben wir das Startup Soul Bottles. Der ein oder die andere mag so eine Flasche auch schon besitzen. Glasflaschen, die zum einen nachhaltig produziert wurden und zum anderen jede Menge Plastik sparen. Beispiel Nummer 4, Discovering Hands, mein persönlicher Favorit insofern, dass ich die Idee dahinter einfach so genial finde. Frank Hoffmann hat herausgefunden, dass man blinde Frauen so schulen kann, trainieren kann, dass sie bei der Früherkennung von Brustkrebs durch ihren Tastsinn einen Beitrag leisten können. Und so zum einen geben sie der Personengruppe erblindeter Menschen eine besondere Bedeutung, eine Fähigkeit, die da hervorgehoben wird, und gleichzeitig dient es der Früherkennung von Brustkrebs. Und als letztes Beispiel, Auticon ist eine IT-Beratung, die ausschließlich Menschen mit Autismus anstellt und da dieses Handicap, sage ich jetzt mal, nicht als Handicap sehen, sondern als Superpower, könnte man sie nennen, und an sich aber organisiert sind wie ein normales Unternehmen. Ich nehme an, dass die IT-Beratung auch eine GmbH ist, mit dem Unterschied, dass sie diese Personengruppe in Arbeit und Beschäftigung bringt. So viel zum theoretischen Einstieg in das Thema. Ich darf jetzt meine Kollegin Heike Birkhölzer auf die Bühne bitten, Projektleiterin von Social Economy Berlin, und nicht nur das, sie ist auch selbst Sozialunternehmerin. Vielleicht erzählt sie uns da noch kurz mehr zu. Ich gebe ab an dich, Heike.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Birkhölzer. Ich möchte Ihnen jetzt kurz, bevor wir zu meinem Unternehmen unter anderem kommen, die Plattform Social Economy Berlin vorstellen. Social Economy Berlin ist eine Anlaufstelle, eine Informations- und Anlaufstelle für soziale Unternehmensgründungen, aber auch für bestehende Unternehmen in Berlin. Hier kann man es sehen, wir bieten kostenfreie Gründungsberatung an. Man kann sich bei uns melden oder auch auf der Internetseite uns erreichen, und wir vermitteln da gerne weiter. Wir arbeiten auch eng mit den Wirtschaftsförderern des Landes Berlin zusammen, mit Berlin-Partner, mit der IBB, mit der IHK, um auch die Wirtschaftsförderer hier im Land Berlin über die besonderen Bedürfnisse von sozialen Unternehmen zu informieren, und arbeiten stetig an der Verbesserung der Rahmenbedingungen. Hier nochmal ganz konkret, was können Sie bei uns finden? Wir bieten regelmäßig Veranstaltungen an zu interessanten Themen. Wir unterstützen die Gründungsvorhaben und wir organisieren Austausch und Vernetzung. Abonnieren Sie unseren Newsletter, dann werden Sie informiert über alle Veranstaltungen, die wir, die recht zahlreich und sehr informativ sind zu dem Thema. Wir sind arbeiten auch mit den bezirklichen Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit in Berlin zusammen und versuchen, das Thema voranzubringen. Hier sehen Sie nochmal die Partner der kostenfreien Gründungsberatung oder die auch für uns Workshops und Veranstaltungen durchführen zu verschiedensten Themen, wie gründe ich ein soziales Unternehmen, Thema Rechtsform, wie gründe ich eine Genossenschaft, wie organisiere ich eigentlich mein soziales Unternehmen, das Mitbestimmung und Partizipation, wie kann ich das gut aufsetzen zu all diesen Themen oder auch zur Wirkungsmessung, wie kann ich eigentlich den Mehrwert, den ich mit dem sozialen Unternehmen erwirtschafte, gut darstellen, welche Instrumente sind da hilfreich und funktionieren. Ja, und hier sehen Sie mal eine Auswahl der Partner, die da langjährige Expertise in diesem Feld haben. Das war jetzt erstmal der Informationspunkt. Und ja, wir haben nicht nur in Berlin ein solch tolles Angebot, sondern auch im Land Brandenburg. Und deswegen bitte ich Thorsten Jahnke auf die Bühne, der uns jetzt informieren wird, was die Brandenburger bei ihm nachfragen können. Bitte, Thorsten.
Danke, Heike. Wer von euch ist denn aus Brandenburg? Oh, so viele, krass. Sonst hätte ich gleich wieder weitergegeben. Aber ein paar Leute aus Brandenburg sind großartig. Ich muss hier drücken, richtig, sonst geht es nicht weiter. Ja, also wenn ihr aus Brandenburg seid, gibt es im Gegensatz zu Berlin noch mehr Angebote, was nicht an der Social Economy liegt, sondern an der Politik liegt. Das heißt, das Land Brandenburg sich sehr stark engagiert in der Förderung von Sozialunternehmen. Das heißt, es gibt auch viele Förderprogramme. Im Land Brandenburg gibt es 3 Kammerbezirke, Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder. Und in jedem Kammerbezirk gibt es halt eine Werkstatt, ein Ort, wo ihr hingehen könnt und euch beraten lassen könnt, wo ihr Workshops machen könnt, Vernetzungsangebote bekommt und so weiter. Wenn ihr mich bzw. die KollegInnen treffen wollt, die da vorne den Stand haben und hier auch vertreten sind, dann müsst ihr halt zu Social Impact kommen. Also wenn ihr irgendwie Großraum Potsdam oder Kammerbezirk Potsdam seid, besucht uns gerne. So sieht das aus. Die Treppe müsst ihr hoch. Telefonnummer, Adresse steht hier. Was haben wir im Potsdamer Social Impact Lab für Angebote? Wir haben verschiedene Projekte. Das Gründungszentrum Enterprise kümmert sich jetzt zentral um das Thema sozial-ökologisch gründen. Wenn ihr also speziell, wie Jonas ja auch schon eingeführt hat, ein Unternehmen mit einem gesellschaftlichen Mehrwert gründen wollt, sozusagen an der Lösung unserer zukünftigen Gesellschaft irgendwie euch einbringen wollt, könnt ihr euch in dem Projekt kostenlos unterstützen lassen. Dann haben wir mit Perspektive Selbstständigkeit 3 Begleitprojekte, die kümmern sich um, da können Menschen mit Behinderung unterstützt werden, Menschen mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen wollen und auch nochmal ein spezielles Angebot für Frauen, was wir hier anbieten. Wir haben ab 23 gibt es im Land Brandenburg noch ein Kompetenzzentrum für soziale Innovation. Das sind also auch Gründerinnen, die schon gerade formal gegründet haben und einen Schritt weitergehen wollen. Allerdings läuft gerade noch die Ausschreibungsphase. Ich habe das ganz frech jetzt irgendwie bei uns und das Logo gesetzt, aber ich möchte mal darauf hinweisen, muss mal gucken, ob jemand hier dabei ist vom Land Brandenburg, wo ich jetzt Ärger kriege. Es kann auch ein anderer Träger sein, wissen wir nicht. Aber für euch jetzt Information, es wird ein zentrales Kompetenzzentrum geben im Land Brandenburg, das dann ansprechbar ist. Es gibt noch andere Programme, die wir halt haben in Brandenburg, aber auch bundesweit. Es gibt eine Social Startup Hotline, da könnt ihr einfach so anrufen, ohne zu sagen, wer ihr seid, woher ihr kommt, sondern ihr könnt ganz niederschwellig eure Fragen stellen dazu und bekommt Unterstützung. Und es gibt auch verschiedene weitere bundesweite Angebote, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Aber wenn ihr einfach hier mal guckt, www.socialimpact.eu, dort findet ihr ganz viele Angebote mit Schwerpunkt in Brandenburg. Das war's schon.
Ja, vielen lieben Dank. Thorsten, Heike, wenn ihr also ein soziales Unternehmen gründen wollt, wenn ihr in Berlin ansässig seid, meldet euch entweder bei Social Economy Berlin oder bei Social Impact. Wenn ihr in Brandenburg ansässig seid, eher bei Social Impact. Und ja, jetzt haben wir den großen theoretischen Input bekommen. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, wie denn so ein Sozialunternehmen aussehen kann. Und dafür haben wir euch zwei Beispiele mitgebracht. Und jetzt darf ich das erste Beispiel bzw. die beiden SozialunternehmerInnen Sevil und Anne auf die Bühne bitten, beziehungsweise hier nach vorne. Und ja, ich bin gespannt, was die Platte ist. Bitteschön.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich, hier zu sein und Anne und ich, wir leiten gemeinsam die Platte und dort habe ich die Funktion als Kreativleitung und kümmere mich um sämtliche Inhalte, die in der Platte realisiert werden. Lass mich mal kurz gucken. Ah ja, gut. Die Platte, die wurde jetzt im Oktober vor etwa 3 Jahren gegründet und ist eine Initiative damals von den Bezirksämtern Mitte und Pankow gewesen. Und damals ging es darum, dass seit 2019 in Berlin der Wunsch nach einem zentralen Ort bestand, der vor allem Mode- und Kreativschaffende unterstützen sollte. Und dieser Ort, den gibt es jetzt nur seit 3 Jahren und der ist zwischen Alex und Hackschmarkt. Und an diesem Ort realisieren wir vor allem die Förderung von Mode- und Kreativschaffenden. Damals sind wir als Verein gestartet und wurden quasi zusammengecastet aus ganz, ganz vielen besonderen Menschen aus Berlin. Und zu diesem Verein kam dann später noch unsere Unternehmung dazu und wir sind gerade dabei, eine GmbH daraus zu gründen. Und hier seht ihr so ein bisschen, wofür wir von den Values her stehen als Social Impact Unternehmen. Und zwar setzen wir uns vor allem für Diversität, Nachhaltigkeit, Inklusion und das vierte Wort habe ich gerade vergessen. Aber für sozial-ökonomische Fairness auch ein. So. Hier seht ihr ein paar Beispiele, was wir so realisieren. Also von Veranstaltungen über Konferenzformate mit verschiedenen PartnerInnen, die wir hier so in Berlin haben, ist so alles Mögliche dabei. Auf diesen 3 Stockwerken realisieren wir seit 3 Jahren einen Event-Space, auf dem entweder wir was veranstalten oder eben Kreativschaffende arbeiten können. Dann gibt es einen täglich geöffneten Concept-Store, wo DesignerInnen aus oder Kreativschaffende eben mit uns gemeinsam zusammenarbeiten können. Dann gibt es Workshops, wir haben unser eigenes Fotostudio und außerdem haben wir mittlerweile eine eigene kleine feine Agentur, die die DesignerInnen und Kreativschaffenden berät und in Zukunft auch mit einem eigenen Bildungsprogramm unterstützt. Ja, hier sieht man ein paar Beispiele von Menschen, die wir hier aus Berlin vor allem unterstützen. Wir haben auch mal Gäste von auswärts, aber Hauptkasus Knaxus ist tatsächlich, dass wir sagen, wir unterstützen Berliner Kreativschaffende. Hier seht ihr noch so ein bisschen, wer zu uns kommt und wer unsere Zielgruppe tatsächlich als Social Impact Unternehmen ist. Und da sieht man vor allem, dass wir auch einen sehr großen Anteil im touristischen Bereich haben, weil Berlin natürlich neben Club- und Essenskultur auch für Mode steht und deswegen besteht unsere größte Target Group tatsächlich aus den Touristen, die da in Mitte sind. Hier ein paar schöne Bilder und hier sieht man auch so ein bisschen, wie wir uns selber definieren. Also wir sind extrovertiert, wir sind divers, wir sind auch laut und haben einen sehr, sehr starken B2C-Schwerpunkt, anders als andere Modevereine hier in Berlin, weil wir auch einfach sagen, wir wollen mit den BerlinerInnen und den Touristen tatsächlich gemeinsam das Thema Mode und Kreativwirtschaft erleben. Ja, wichtiges Thema ist für uns eben Diversität und Inklusion. Das bedeutet, wir sehen uns auch als Plattform, nicht als Expertentum, aber als Plattform, um mehr Diversität und Inklusion in Berlin einfach in einem Art Safe Space anbieten zu können. Das heißt, ganz, ganz viele Communities sind bei uns einfach willkommen und können sich mit verschiedensten Themen an uns wenden und eben eigene Projekte realisieren. Das sind so ein paar unserer Partner. Genau. Das so viel zu unserer Arbeit erstmal und jetzt vielleicht der Schwenk zum, was machen wir als Social Impact Unternehmer, also und was zeichnet uns aus? Und da ist es eben so, dass vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion und der Fördercharakter für die DesignerInnen bei uns ausschlaggebend für alle Maßnahmen sind, die wir treffen. Das heißt, sämtliche Projekte, unabhängig davon, ob sie von unserem Verein realisiert werden oder von der Unternehmung, die wir haben, haben immer einen fördernden Charakter. Das heißt, wir müssen natürlich mit der unternehmerischen Seite irgendwie wirtschaftlich sein, aber wir haben immer auch Social Values, die bei uns in jedem Projekt mit realisiert werden müssen. Nach der Vorstellung würde ich jetzt gerne mit Ann so ein bisschen darüber sprechen, wo für uns vor allem die Themenschwerpunkte als Social Impact liegen, ne, und wo vor allem die Spannungsfelder sind. Das ist, glaube ich, das Spannendste hier für alle, neben dem, dass wir eben in der Mode sehr großartig unterwegs sind. Und als erstes Spannungsfeld sehen wir vor allem für uns aktuell das Thema Resilienz, Inflation, ne, weil wir sind mitten in der Pandemie gestartet und versuchen eben vor allem diese Themen damit zu bearbeiten, dass wir innovative Konzepte tatsächlich nur arbeiten und versuchen, da von klassischem Denken wegzukommen. Und Ann, magst du vielleicht ein bisschen was zu unserem aktuellsten innovativen Konzept erzählen?
Gerne. Also mein Name ist Ann. Ich bin eigentlich, ich habe das Glück, von dem Bezirksamt Mitte sogar freigestellt zu werden und bezahlt zu werden für meine Tätigkeit in diesem Projekt. Ja, das ist so eine einmalige Geschichte. Ich glaube, ich bin die einzige Verwaltungsmitarbeiterin, die 100% ihrer Stunden in diesem Projekt arbeiten darf. Und deswegen bin ich vor allem für die ganzen finanziellen Sachen zuständig und auch für die ganzen Förderungen, die in dieses Projekt laufen. Und wir haben halt uns überlegt von vornherein, dass wir natürlich was anders machen wollen, so wie das, wie man das so immer will. Und wir haben es bis jetzt geschafft, das wirklich auch durchzuziehen und gucken wirklich unsere Projekte so an, dass wir alles, was wir machen, versuchen, so nachhaltig wie möglich anzulegen. Und dazu gehört, dass wir immer mitdenken, dass wir krisensicher uns aufstellen müssen, also nicht nur uns, sondern auch die Designer, die wir fördern oder die Modeschaffende, die wir fördern oder die Künstler, die wir fördern. Das sind mittlerweile also nicht nur Modeakteure, sondern wir haben auch mittlerweile Künstler, die über uns supported werden. Und da gucken wir, dass wir immer weiter denken und diese Förderung so anlegen, dass wir und auch nach der Förderung mit den Leuten weiter arbeiten oder Konzepte bauen, wo die immer wieder auch eine Rolle spielen und auch nachhaltig bei uns bleiben können. Wir haben ja unten eine ganz tolle Fläche und die ist auch sehr beliebt. Und wir haben da, wie gesagt, einen Store drin, wo immer wieder Berliner Designer, vorrangig aus den Bezirken Pankow und Mitte, weil die da auch Fördergelder vermehrt reingeben, aber auch aus ganz Berlin dort eine Ausstellungsfläche haben. Ne, also die müssen sich keinen eigenen Store irgendwo besorgen, die können auch mal von zu Hause arbeiten, sondern wir teilen quasi einen Ort, den alle nutzen können, um quasi darauf, also um einfach Energien zu teilen, Platz zu teilen, auch ein wahren Wirtschaftssystem zu teilen. Ja, das fängt ja schon bei ganz kleinen Sachen an. Und wo auch jeder mal in den Genuss kommt, dort mitmachen zu dürfen. Es gibt natürlich Kriterien, also muss natürlich eine gewisse Qualität haben. Man muss auch diesen Laden immer wieder bestücken können. Aber man kann sich bei uns bewerben. Wir versuchen auch immer alles Mögliche, dass auch jeder da mal rein kann. Und wir haben jetzt angefangen, diese ganze Fläche dort so zu denken, dass die also auch ganz individuell und vor allen Dingen immer liquide genutzt werden kann. Wir haben einen Teil dieser Fläche in ein Drittel, wir haben die Fläche in drei Drittel geteilt, also rein theoretisch. Ein Teil der Fläche, dort werden Designer gefördert, die mittlerweile in der Lage sind, auch regelmäßig so zu produzieren, dass man da nicht mehr in Kommissionskäufe gehen muss. Also normalerweise läuft das so in der Mode oder bei allen möglichen Stores, dass die Designer ihre Sachen da abgeben. Man kauft es auf Kommission. In der Regel kriegen die Designer 40% oder 50% des Verkaufs und der Rest fließt in den Store. Bei uns war das von vornherein anders. Wir haben gesagt, wir machen einen 60-40-Deal, gegebenenfalls in Förderprojekten sogar 70-30. Also das war schon wirklich ganz neu in Berlin. Und jetzt sagen wir, wir starten jetzt mit unserem Wholesale-Programm. Das heißt, wir fangen an, mit einem Drittel der Fläche Designern wirklich Ware abzukaufen im Kompletten, sodass die also von vornherein eine große Summe bekommen, wo sie wieder nachproduzieren können. Das ist für uns eine teure Sache. Deswegen müssen wir natürlich gucken, wie der Rest der Fläche das auch bezahlen kann. Ne? Also, und da haben wir jetzt beschlossen, wir machen immer Pilotprojekte mit schon erfolgreichen Designern, die dann auf ein Drittel der Fläche ziehen, dort für 6 bis 7 Monate einen Vertrag mit uns haben, um dort ihre Brands zu verkaufen, was automatisch auch für die kleineren wieder gut ist, weil das belebt sich gegenseitig. Und wir haben auch da immer wieder die Möglichkeit, auszutauschen, flexibel zu bleiben. Und in der dritten Teil der Fläche bieten wir für ganz Berlin, also für alle, die in der Branche unterwegs sind, bieten wir eine sogenannte Pop-up-Fläche an. Das heißt, jeder kann diese Fläche immer wieder mieten, kann dort seine Produkte auch mal in einem gesamtheitlichen Store-Konzept probieren. Wir sind da ein bisschen abgewichen, da jetzt nur Mode reinzupacken, sondern es können auch Interieurunternehmen sein, Kunstunternehmer sein. Also wir wechseln mit einem Drittel der Fläche so ein bisschen immer, würde ich sagen, unser Business. Das ist dann mal eine Galerie, mal ist es ein Markt, mal ist es irgendwie eine Kaffeestation, bestenfalls ist mal ein Möbellager. Also wir bleiben mit dieser einen Seite so flexibel wie möglich. Und wir haben gemerkt, dass das richtig gut ankommt und am Ende man so auf jeden Fall schafft, diese Fläche zu finanzieren, ohne dass man sich Sorgen machen muss, weil ein Drittel die ganze Zeit miese macht. So, genau.
Ich ergänze vielleicht ein wenig was dazu für Menschen, die jetzt nicht ganz so einzelhandelsfit sind. Ne? Also nicht nur mit der Pandemie, aber auch mit der Pandemie hat sich wahnsinnig viel verändert. Ne? Also klassischer Handel, so wie er mal war, man kauft was ein, man verkauft es, die Leute wollen es hoffentlich haben, hat sich einfach sehr stark vor allem mit der Pandemie verändert. Die Kunden erwarten was anderes, man ist viel anfälliger, die Mieten steigen jetzt wieder, obwohl überall Leerstand ist. Und wir haben vor allem die sehr große Schwierigkeit immer als förderndes Unternehmen zu sagen, dass wir alle fördern wollen letzten Endes. Wenn man aber nur eine Fläche hat, ja, muss man die Schwierigkeit auch sehen, allen gerecht zu werden. Also wir haben von denen, die gestern erst gegründet haben, haben wir auch Kreativschaffende dabei, die im 5. Jahr sind. Und das macht eben auch einen Unterschied. Und diesen Unterschied im unterschiedlichen Fördercharakter haben wir in dieser Dreiteilung in der Konzeption jetzt erfassen können und glauben so den maximalsten Erfolg in Sachen Förderung und aber auch Stabilität im Wirtschaftlichen erreichen zu können.
Genau.
Sind wir durch?
Wir haben noch 2 Themen. Wir müssen noch ein bisschen was sagen.
Okay, dann machen wir ein bisschen flotter. Was haben wir sonst noch als Spannung in Sachen soziales Unternehmertum? Das betrifft, glaube ich, auch hier wieder alle, nämlich, dass wir die Challenge zwischen klassischem Unternehmertum, ne, was muss man eigentlich so machen, um GründerIn zu sein, versus dem, was heute tatsächlich passiert, nämlich innovatives Entrepreneurship. Es ist nicht mehr nur der Businessplan, der es ausmacht. Es sind nicht mehr die Hierarchien, die es früher mal waren. Das heißt, wir haben ein sehr demokratisches Arbeitsumfeld bei uns auf der Arbeit. Unsere Values haben immer Vorrang. Das bedeutet, auch wenn wir Interns haben, werden die genauso gut behandelt wie ein Senior. Ja, wir versuchen einfach auch in unserer sämtlichen Arbeit holistisch als soziales Unternehmen zu denken.
Genau. Die letzten 3 Worte, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich will noch mal sagen, also man darf sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen und man muss auf jeden Fall sehr viel Kraft haben, um das durchzuziehen, weil man natürlich an ganz vielen Punkten immer wieder schwere Entscheidungen treffen muss. Auf der einen Seite arbeitet man ganz viel mit Förderungen. In dem Moment, die hören aber irgendwann auf. Das heißt, man muss eigentlich parallel schaffen, auch ein gesundes Unternehmen aufzubauen. Und dadurch braucht man sehr viel Geduld, weil dadurch, es geht immer dadurch einfach alles ein bisschen langsamer, weil man genau gucken muss, sind das jetzt quasi Fördergebiete oder sind das eher, oder kann man die anders aufstellen? Also man muss wirklich sehr viel Kraft haben, ein sehr gutes Team und muss sehr viel Geduld mitbringen, um das durch. Aber es lohnt sich am Ende auf jeden Fall.
Ja, herzlichen Dank. Dafür einen Applaus für diesen ausführlichen Einblick. Man kann sich einiges von euch abschauen, auf jeden Fall das Design. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben noch ein zweites Beispiel und dann werden wir übergehen in eine Fragerunde. Also falls ihr gleich Fragen habt oder jetzt gleich welche in den Sinn kommen, merkt sie euch, ihr könnt sie gleich stellen. Ich darf Jochen auf unsere Bühne bitten, der uns das Projekt Headliner vorstellen wird.
Ja, vielen Dank, Jonas. Stell mich mal hier rüber, dann verdecke ich niemand. Und man kann auch die Leinwand sehen. So, genau. Ich kann mich dem Lob fürs Design der Platte nur anschließen. Wir arbeiten noch dran. Wir haben ab nächste Woche unseren Branding-Prozess. Bisher gibt es nur einen Namen, der heißt Headliner GOG. Das ist unsere gemeinnützige Firma mit Sitz in Potsdam. Da wohne ich auch. Jochen Marquette ist mein Name. Ich habe hier im Programm gesehen, Potsdam, der schönste Standort für kluge Köpfe. Kann ich mich nur anschließen, bin großer Potsdam-Fan. Und da haben wir gemeinnützig gegründet im Mai mit Hilfe von Enterprise und deren sehr guter Beratung. Und wir bringen Journalismus auf die Bühne, wie wir sagen, Journalismus erleben. Und ich stelle das gleich genauer vor, was wir da machen und will aber erstmal die Frage beantworten, warum machen wir das Ganze? Warum brauchen Journalismus und Gesellschaft unser Projekt? Warum sind wir im weitesten Sinne auch ein soziales Unternehmen? Und wir sehen vier Probleme, die wir angehen wollen, die ihr alle sicherlich kennt, die wir aber hier nochmal zusammengefasst haben. Wir sehen erstens einen Vertrauensverlust in die Medien. Das zeigen alle Studien, gerade die junge Generation vertraut immer weniger dem, was sie in den Medien dargeboten bekommt. Und rechts sehen wir dann das übergeordnete Problem, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Wenn wir den Medien nicht mehr vertrauen, haben wir keine gemeinsame Informationsbasis mehr. Ein Thema, was Barack Obama schon vor vielen Jahren auch als großes Problem in den USA bezeichnet hat. Und wir sehen oft Entwicklungen, die dann auch aus den USA zu uns rüberschwappen. Und die Demokratie ist durchaus in Gefahr, da sage ich euch nichts Neues. Zweitens haben wir eine fehlende Repräsentativität unserer Gesellschaft im Medienangebot. Da gibt es auch den Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen, die das sehr stark adressieren. Wir haben eine viel geringere Quote von Menschen mit Migrationsgeschichte in den Medienberufen, als wir sie in der Gesellschaft haben. Daran wollen wir auch arbeiten, weil sonst der gesellschaftliche Zusammenhalt zerfällt. Drittens, wir alle, da schließe ich mich nicht aus, beschäftigen uns zu wenig tiefgehend mit Medien. Das Phänomen heißt Headlining. Wir lesen sehr viel Überschriften und Teaser, aber zu wenig tiefgründige Berichte. Und das führt dann dazu, rechts sind die Zahlen etwas durcheinander geraten. Journalisten haben es nicht so mit Zahlen. Da müsste eigentlich drittens stehen, das führt zu unwissenden BürgerInnen, die empfänglich sind für populistische Inhalte. Und das vierte große Problem, was wir angehen, sind Filterbubbles als Konsum der immer gleichen Themen und Ansichten. Das führt zu einer starken Polarisierung der Gesellschaft. Auch da erzähle ich euch nichts Überraschendes, aber es ist ein großes Problem. Deutschland steht so im Mittelfeld international. Es gibt Länder, die noch viel schlimmer polarisiert sind, England, USA. Aber wir sind da auf keinem guten Pfad und wollen diese Filterbubbles aufbrechen und glauben, dass uns das alles unter anderem mit diesen Shows gelingen kann. Natürlich können wir nur einen kleinen Beitrag leisten, aber wir wollen dazu beitragen, eben diese Probleme anzugehen. Wie genau machen wir das? Mit hoffentlich begeisternden und anregenden Live-Shows. Und dort soll es auf der Bühne wahrhaftiges, persönliches Storytelling geben von Journalistinnen und Journalisten über ihre Arbeit, aber auch künstlerische und digitale Elemente. Wir bringen auch Musiker auf die Bühne, wir haben Tanzeinlagen. Wir haben in Frankreich ein Element gesehen, da wurden Vogelstimmenimitatoren auf die Bühne gebracht. Also wir verbinden Journalismus und Kultur. Und es gibt dazu auch Studien, warum das funktioniert beim Live-Journalismus, was das Besondere daran ist. Die Finnen sind sehr weit vorne bei diesem Format und haben eine Studie gemacht, The Power of Live-Journalism, haben da ein ganzes Handbuch zugemacht und da gibt es das schöne Zitat: I do not know of any other existing format that more effectively binds reporters and their audiences together. Also es gibt kein Format, was so eng Journalistinnen und ihr Publikum aneinander bindet. Und diese Erfahrung machen wir auch und das macht sehr viel Freude. Ja, wir wollen mit unseren Shows wieder Nähe und Vertrauen herstellen zwischen Reportern und Publikum. Wenn man einen Reporter auf der Bühne sieht, vertraut man ihm mehr, als wenn man abstrakt seine Berichte liest. Wir wollen die gesamte Gesellschaft auf der Bühne darstellen, achten auf Diversität immer in unseren Line-Ups. Wir gucken, dass wir möglichst viele Zielgruppen erreichen, gerade auch SchülerInnen, die Kontakt zu jeglichen seriösen Medien verloren haben. Da fangen wir jetzt an, Ticketkontingente eben an Schulen zu geben, die dann eben kostenlos zu unseren Shows kommen können. Wir sorgen für Völkerverständigung, wir machen auch internationale Shows, dazu sage ich gleich noch was. Und wir vermitteln wieder mehr Freude an journalistischer Arbeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal journalistisch gearbeitet hat. Immer mehr Reporter sitzen nur im Newsroom, kloppen Agenturmaterial zusammen und wissen gar nicht mehr, warum sie diesen Beruf ergriffen haben. Nach unseren Auftritten kriegen wir sehr schöne Reaktionen, weil man sofort den Applaus des Publikums hat. Das hat man als Journalist sonst nicht. Im Gegenteil, man kriegt eher Hasskommentare. Und da tut es sehr gut, wenn man mal unmittelbar Applaus für einen Vortrag bekommt. Wir sind Teil eines internationalen Trends. Wir haben das Ganze nicht gestartet, sondern die USA waren mal wieder Vorreiter mit dem Pop-Up Magazine 2009 in den USA. Die haben die erste große Show gemacht und sind dann schnell gewachsen auf Shows mit über 2000 Zuschauern. Die Finnen sind sehr groß, die machen ihre Shows im ausverkauften Nationaltheater mehrmals im Jahr. Die Franzosen sind auch Vorbilder für uns. Die sind sogar schon mal im Amphitheater in Aal aufgetreten, Open Air. Das gab fantastische Bilder, auch mehr als 2000 Zuschauer. Und in Spanien, Dänemark und in den Niederlanden gibt es eigene Shows. Und die Produzenten dieser Shows treffen sich inzwischen einmal im Jahr regelmäßig zum Austausch. Wir waren zuerst in Helsinki letztes Jahr und jetzt komme ich gerade aus Toronto. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass wir uns international dann auch treffen und austauschen können. Ja, das sind unsere drei Formate, die die Headliner auf die Bühne bringen. Vielleicht hat jemand schon mal von dem Format ganz links gehört. Das ist unser etablierter Reporter-Slam. Den gibt es schon seit inzwischen bald 7 Jahren. Wir haben natürlich Slams nicht erfunden. Es gibt ja schon ewig Poetry-Slams und Science-Slams. Aber wir haben irgendwann gedacht, warum gibt es das nicht für Medienschaffende? Und haben in Berlin den Reporter-Slam gestartet als Unterhaltungswettbewerb und machen das inzwischen in ganz Deutschland und auch im Ausland. Dann gibt es eine Show über konstruktiven Journalismus, ein wichtiger Trend in der Branche, nicht nur Probleme zu beschreiben in den Artikeln, sondern auch Lösungen. Diese Show heißt Gute Besserung. Und unser neues Theaterformat, das startet jetzt im November zum ersten Mal in Berlin. Da mache ich gleich noch einen kurzen Werbeblock. Das wird das große Magazin Jive, ein Magazin gepaart mit künstlerischer Begleitung durch ein Orchester. Ja, hier nochmal eine Folie zu den Reporter-Slams. Wir waren schon in mehr als 50 Shows, mehr als 10.000 ZuschauerInnen, inzwischen auch mehrmals im Ausland dann auf Englisch und haben auch schon Lizenzen nach Ungarn und in die Republik Moldau verkauft. Also es funktioniert, die Leute lachen überall gerne. Prinzip ist also, jeder Reporter hat 10 Minuten Zeit, unterhaltsam von einer Recherche zu erzählen. Das Publikum wählt den Slampion am Ende und dann machen wir ein großes Jahresfinale immer mit den Siegerinnen und Siegern. 13. Januar im Heimathafen Neukölln. Wer sich das mal angucken will, ist das Finale der besten Slampions. Nächstes Jahr starten wir dann auch eine Schultournee, weil wir als gemeinnützige UG auch eben uns um Bildung und Erziehung kümmern wollen. Werden also an Schulen slammen und dann dort auch Gespräche mit SchülerInnen führen über die Bedeutung von gutem Journalismus. Das ist unser Team. Wir sind 3 Gesellschafter. Links Christine Lier, die Expertin für BWL und Fundraising ist und kommt aus der Medienentwicklung. Rechts Christoph Herms, Organisationsentwicklung und erfahrener Geschäftsführer einer Film- und Videoproduktion. Und in der Mitte, das bin ich und ich darf mich ums journalistische Handwerk und ums Netzwerk kümmern und auch einige Shows moderieren. Ja, zum Schluss noch zu unserem Geschäftsmodell. Wir wollen natürlich immer mehr Leute in unsere Shows bringen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, entweder 13. Januar Reporter Slam Jahresfinale oder die neue Premiere unseres neuen Formats Jive mit einer Sonderausgabe mit konstruktiven Klimageschichten zum Thema Stadtentwicklung am 21.11. im Babylon Kino in Berlin. Da werdet ihr demnächst auch Plakate sehen und Flyer in hoffentlich an vielen Orten der Stadt. Wir wollen weiter wachsen und bis 2027 hoffentlich auch mal mehr als 1.000 Leute in unsere Shows bringen. Klingt sehr ambitioniert, aber die Franzosen und die Amerikaner haben vorgemacht, wie es funktionieren kann. Zunächst werden wir weiter auf öffentliche Förderung als stärkste Säule setzen, bewerben uns gerade um diverse Fördertöpfe und machen Akquise bei Stiftungen. Und irgendwann in 4 Jahren hoffentlich werden wir dann 50% der Einnahmen mit Tickets bestreiten. Wir werden weiter auf öffentliche Zuwendung angewiesen sein, aber nur noch zu 25%. Und den Rest machen wir hoffentlich über Sponsoring, Werbung und Merchandising. Ja, so viel zu uns. Also ihr habt in nächster Zeit zwei Gelegenheiten, euch das mal anzuschauen. Wer jetzt schon mehr darüber wissen will, reporterslam.de, da findet ihr schon alles über die Slams und auf jive.de dann demnächst mehr über unser neues Format. So viel bis hier. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde zwei tolle Beispiele, die die ganze Bandbreite beziehungsweise ein Teil der Bandbreite des sozialen Unternehmertums hier schön veranschaulicht haben. Und ich glaube, wir haben jetzt noch etwa 15 bis 20 Minuten Zeit für eure Fragen. Ist euch etwas in den Sinn gekommen? Möchtet ihr die SozialunternehmerInnen etwas fragen? Liegt euch etwas auf dem Herzen? Seid ihr selber GründerInnen oder möchtet welche werden? Na, wem kitzelt's unter den Fingernägeln? Hast du eine Frage?
Ja. Test. Okay. Was kostet denn die Miete bei der Platte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Pop-Up dann Stand haben würde.
Ich habe die Frage nicht so gut verstanden. Du musst ein bisschen lauter sprechen.
Die Miete für einen Pop-Up-Stand, was würde sowas kosten?
Das kann man gar nicht pauschal sagen, weil wir das immer danach entscheiden, wer sich bewirbt. Es gibt natürlich größere Unternehmen, da sagen wir, okay, gut, wenn ihr bezahlt natürlich mehr und wenn jemand gerade am Anfang ist, aber ein gutes Konzept hat, gibt es halt ganz andere Preise. Okay. Ja. Genau, gibt keine feste Preistabelle.
Okay, danke.
Ich bleibe mal hier vorne und überbrücke ein bisschen die Distanz zwischen dem Panel und Publikum. Sehr schön, du hast eine Frage.
Ich habe mir eher so eine Definitionsfrage. Und zwar, es ging ja bei euch auch relativ stark um das Thema Förderung und der eigentliche Geschäftsbetrieb. Also ich verstehe jetzt sozusagen dieses ganze Thema stark so, dass es ein Unternehmen, das in erster Linie sozusagen nicht aus öffentlichen Töpfen sich finanziert, dann irgendwann in der Lage ist, sagen wir mal, seine Überschüsse aus dem Geschäftsbetrieb in irgendeiner Weise weiterhin so sozial zu verwenden und gleichzeitig mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit im Grunde genommen was Gutes zu tun. Ich komme da so ein bisschen aus dem Umfeld, vielleicht kennt ihr auch die Marke Ostmost, Querfeld und Quartiermeister, die ja so ein bisschen so ein die natürlich auch Fördergelder brauchen, aber irgendwann muss man zu dem allen natürlich mit dem Ziel irgendwann in diesen Punkt zu kommen, wo sie dann das nicht mehr brauchen. Das ist ja sehr schwierig, dass man nicht in der dauerhaften Abhängigkeit da ist. Ne, vielleicht könnt ihr dazu einfach nochmal, habt ihr schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen.
Wir würden mal anfangen. Also das ist genau so, wie du es beschreibst. Das ist auch das Ziel, weil man das nicht ewig... Man kann nicht jetzt die nächsten 50 Jahre sein gesamtes Geschäft immer über Fördermittel abwickeln. Schon deswegen nicht, weil das so intensiv ist, auch arbeitsintensiv, was die Formalitäten betrifft, dass man eigentlich mindestens 3 extra Leute braucht, um ein Förderprojekt sauber, ordentlich zu betreuen von Anfang bis Ende. Wir lösen das so, indem wir quasi schauen, dass wir Stück für Stück immer mehr Bereiche versuchen, geschäftlich und unternehmerisch so aufzustellen, dass sie auch immer mehr das Gesamtvolumen der gebrauchten Finanzierung pro Jahr abbilden können. Wir haben halt, und wir nehmen die Nutz, diese Förderprojekte vor allem auch dafür, um diese Zeit, um Zeit zu gewinnen, langsamer zu wachsen, als man das normalerweise tun würde, weil ja, wie ich schon vorhin sagte, wir einfach viel mehr Zeit einplanen müssen, wenn wir am Ende Gewinnmaximierung nicht als Priorität sehen. Ne? Das ist für den Punkt dann halt immer ein Nachteil, aber ist, wenn man so ein soziales Unternehmen aufbauen will und auch das wirklich in allen Bereichen machen möchte und nicht nur mal kurz und dann wieder nicht, muss man halt einfach viel mehr Zeit einplanen. Deswegen wir nutzen die Fördergelder dafür. Schauen aber, dass wir jetzt zum Beispiel unser Haus betreffend, wir haben jetzt 2 Jahre lang das gesamte Haus gefördert bekommen, also die gesamten Fläche, die Fixkosten aus einem Förderprogramm und jetzt haben wir Neues beantragt, was wir auch jetzt starten im Oktober und da haben wir nur noch die halbe Fläche des Hauses in die Förderung mit reingenommen. Das heißt, der Verein und die GmbH muss jetzt in der Lage sein, auch diese jetzt nicht mehr geförderte Fläche regelmäßig wirtschaftlich auch abzubilden und die auch finanzieren zu können. Und genau, wir haben also auch einen Finanzierungsplan, der über mehrere Jahre angelegt ist, der aber sagt, wir starten jetzt mit 80% Förderung Und am Ende, also wir sagen jetzt eigentlich so spätestens in 7, 8 Jahren muss dieser Anteil auf minimal, also auf 25% geschrumpft sein. Und wir fangen jetzt schon an, Projekte zu denken, die wie gesagt nachhaltig sind, gleichzeitig aber auch krisensicher, die auch ein bisschen diese Räume verlassen und um zu gucken, dass wir Stück für Stück Geschäftsbereiche aufstellen, die dann wiederum aber dem Vereinszweck unterliegen. Also die, ne, wir bauen, alles, was wir machen, ist immer dem Vereinszweck untergeordnet, immer zur Unterstützung der Designer. Und wenn man aber genug Zeit hat, geht das wunderbar. So, aber ich weiß auch, dass wir da eine kleine Luxusposition haben, weil wir wirklich die Verwaltung und auch den Senat und die Bezirksämter hinter uns haben. Ganz Berlin möchte das. Und dadurch sind wir irgendwie, genau, haben wir auf der guten Seite.
Ja, ich hatte es ja auch schon ein bisschen für uns skizziert, geht in eine ähnliche Richtung. Also unser Plan sagt in 4 Jahren auch nur noch 1/4 öffentliche Förderung. Ich glaube, Kultur wird immer Zuschüsse benötigen. Ich glaube, die meisten Theater in Deutschland haben Zuschüsse von bis zu 80%. Anders ist es, also ohne Förderung wird es nicht möglich sein. Ich weiß, dass die in den USA für ihre Shows Ticketpreise bis zu $80 nehmen. Ich glaube nicht, dass man in Deutschland 80 Euro für Kulturkarten nehmen kann. Wäre zwar wünschenswert, aber das können wir uns in der Inflation sowieso nicht leisten. Insofern werden wir immer auf öffentliche Förderung angewiesen sein. Wer in dem Themenfeld Journalismus aktiv ist, weiß, wir diskutieren gerade, ob Journalismus an sich gemeinnützig wird. Das ist eine Debatte, die schon länger geht, ist immer noch nicht entschieden. Deswegen finden alle Akteure, die in dem Bereich gemeinnützig sind, immer eigene Hebel, wie bei uns eben Bildungsprogramme oder Kunst und Kultur als Förderung, für uns leichter, weil wir Shows machen. Für andere Redaktionen ist es schwieriger, da gemeinnützig zu sein. Wir können also jetzt schon gefördert werden. Wir haben jetzt Showförderungen von der Allianz Foundation für diese Jive Klimashow. Wir wurden von der Augstein Stiftung gefördert. Also will ich euch jetzt nicht langweilen mit Namen, aber es gibt Akteure in dem Bereich, die schon fördern. Und eben, es gibt jetzt auch einen größeren Topf von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, wo sich ganz viele Medien drauf bewerben. Also mal gucken, was für uns da möglich ist. Aber wir werden in den ersten Jahren immer da auch einen größeren Anteil an Förderung benötigen, aber mit unserer hoffentlich steigenden Bekanntheit dann auch unsere Ticketpreise etwas erhöhen können, dass wir den Anteil da zumindest steigern und vielleicht dann auch größere Sponsoren mal für die Shows haben, die aber keinen Einfluss auf die Inhalte haben sollen, weil sonst wäre es eben kein Journalismus mehr.
Ja, vielleicht hört man mich. Ja, kann ich kurz aus meiner Warte noch was dazu sagen. Also mein Name ist Heike Burkhölzer, sagte ich. Ich bin auch Geschäftsführerin der Grefe Wirtschaft GmbH, ein soziales Unternehmen, das es geschafft hat, 100% sozusagen der Kosten tatsächlich zu erwirtschaften, ohne öffentliche Fördermittel. Also es hört sich jetzt so ein bisschen, das darf man nicht falsch verstehen, die Botschaft möchte ich nochmal mitgeben, auf keinen Fall das Geschäftsmodell ausschließlich Förderung ausrichten, sondern das sollte vielmehr degressiv gedacht werden, so wie wir es jetzt hier bei den Beispielen gehört haben, und sich zusammensetzen aus verschiedenen Finanzierungsquellen. Also nicht nur aus einer, sondern aus mehreren. Das ist üblicherweise sind das immer Einnahmen, ne, am Markt, die man macht, Zuschüsse aus öffentlicher Hand zu Beginn. Und aber auch die ehrenamtliche, freiwillige Arbeit, die ja viele da rein investieren müssen, um die Unternehmen auf den Weg zu bringen. Das ist nicht idealerweise so, sondern das ist eine Tatsache. Also wir haben soziale Unternehmen untersucht und dieser Finanzierungsmix ist eine ganz große Voraussetzung für den Erfolg. Also deswegen es ist ganz, ganz wichtig, das Geschäftsmodell am Anfang zu schärfen, ganz genau zu wissen, welche Ziele, welche Mission man verfolgt und welche Grundwerte. Und nur, wenn man das, und das haben wir ja bei der Platte auch gemeinsam erfolgreich geschafft, das war gar nicht so einfach mit so vielen Menschen, sich darauf zu einigen und zu verständigen, um dann sozusagen auch ein funktionierendes Geschäftsmodell umsetzen zu können. Ich weiß nicht, Thorsten, du kannst es wahrscheinlich auch aus deiner Sicht als langjähriger Berater sehen, weil nur, sage ich mal, wenn man dann unabhängig ist von den Förderungen, dann hat man es eigentlich auch geschafft. Es dauert aber eben sehr lange bei sozialen Unternehmen. Also wir gehen von mindestens 5 Jahren aus. Bei meinem Unternehmen hat es auf jeden Fall länger gedauert, nämlich 8 Jahre. Und ja, dann braucht man eben einfach auch einen langen Atem.
Und ein gutes Geschäftsmodell. A und O. Also viele Menschen kommen und fragen, ja, Sozialunternehmen, wie sieht die Finanzierung aus? Wir haben schon alles organisiert, Gründung ist fast fertig, wir haben einen Businessplan oder alles super. Nur noch eine kleine Frage zur Finanzierung. Wie können wir denn eigentlich unser laufendes Geschäft finanzieren? So. Und dann spätestens ist der Moment da, wo man sagt, okay, nochmal Platz. Wie ist dein Geschäftsmodell eigentlich? Lass uns doch mal neu anfangen, mehr oder weniger. Es ist ein bisschen provokant formuliert, aber Geschäftsmodell, ohne Geschäftsmodell kein Sozialunternehmen. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, was man macht, aber dann ist man halt kein Sozialunternehmen. Dann ist man halt NGO oder Spendenorganisation, ist auch alles gut, hat alles seine Berechtigung, ist super großartig und wichtig, so. Aber wir reden halt über Sozialunternehmen. Und da gibt es auch viele Beispiele, die zwei, die wir jetzt hier sehen, aber auch andere. Es wurde Quartiermeister zum Beispiel angesprochen. Quartiermeister ist deswegen ein ganz interessantes Beispiel, weil die sind ja eigentlich genau umgekehrt. Die erwirtschaften Geld über den Verkauf von Bier und Überschüsse werden dann der Sozialwirtschaft eigentlich den Projekten zur Verfügung gestellt. Also ein Sozialunternehmen, das kein Geld, öffentliches Geld sozusagen benutzt, sondern eher privates Geld generiert, um halt soziale Projekte zu unterstützen. Das ist ja eigentlich der Super-Turbo jetzt, wenn man mal so betrachtet vom Geschäftsmodell. Aber gut.
Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen und mit auf den Weg geben. Wie kommt man denn zu so einem Geschäftsmodell? Da ist es immer sehr, sehr wichtig, um die Geschäftsidee herum ein unterstützendes Netzwerk zunächst aufzubauen, den Markt zu sondieren, wer sozusagen aktiv ist zu dem jeweiligen Thema, die Leute auch mit einzubeziehen, andere Unternehmen und Organisationen, aber eben auch nochmal ganz klar den Bedarf zu schärfen. Also gibt es einen konkreten Bedarf oder ein Bedürfnis eben, was man mit seinem Unternehmen abdeckt, das ist sicherlich ein Kriterium für den Erfolg.
Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, also es bedarf einiges an Vorbereitung. Gibt es noch eine Frage? Ein paar Minuten haben wir noch. Ansonsten hätte ich doch noch eine. Vielleicht einmal an Thorsten, was würdest du sagen, wie schätzt du die Lage der sozialen Ökonomie, der Social Economy in Deutschland ein? Auf welchem Weg befinden wir uns? Ist es eine Nische? Kommen wir so langsam aus der Nische raus? Sind wir da schon?
Die Frage, ehrlich gesagt, überfordert mich jetzt so ein bisschen. Also was wir schon feststellen können, ist, dass die Nische schon sehr breit wird. Das hat verschiedene Gründe. So, zum einen sehen wir selber, dass in unserer Gesellschaft viele Sachen nicht mehr so richtig funktionieren. Es wurden zwei Beispiele genannt, zwei Probleme, die adressiert wurden, auch gerade Richtung Demokratieentwicklung. Gibt es eine starke Entwicklung dahin, auch sozialunternehmerisch zu überlegen, wie kann die Gesellschaft zusammengeführt werden, Ausgrenzung vermieden, werden und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich einen Trend hin, dass viele Menschen erkennen, dass so die klassische alte oder neoklassische alte Wirtschaftsform, Profit, so jeder kann individuell vom Tellerwäscher zum Millionär, zur Millionärin werden, nicht mehr so richtig funktioniert. Also wer sich damit beschäftigt, mal anguckt, arm und reich geht immer mehr auseinander, da gibt es ganz viel wissenschaftliche Untersuchungen zu. Viele Menschen wären mental krank, weil sie dem Druck auf der Arbeit nicht mehr standhalten können. Viele Menschen suchen eine sinnvolle, eine werthaltige Arbeit. Sie suchen gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, eine Selbstwirksamkeit. Also was ich mache, muss irgendwie einen Sinn haben. Die müssen abends in den Spiegel gucken können oder morgens von Motivation in den Spiegel gucken können und sagen, ja, ich weiß, wofür ich das mache, das ist cool. Und das führt dazu, dass natürlich Sozialunternehmertum an sich eine breitere Akzeptanz bekommt. So. Und das Zweite, was ich feststelle, ist, dass der Dogmatismus verschwindet. Also früher gab es ja einen Dogmatismus. Da gab es die Sozialwirtschaft. So, die waren alle gemeinnützig. So, Sie verstehen sich ja teilweise auch als soziale Unternehmen oder sagen, Sie sind auch innovative Social Entrepreneurs, berufen sich auf Ihre Vergangenheit. Natürlich keine Frage, ganz großartig, waren alles super, Fröbel und Co., super, super innovative Sozialunternehmen, ist aber 120 Jahre her. So, dann gibt es die Social Startups, die Gemeinwohlökonomie und so weiter. Es gibt viele Entwicklungen im Moment, die dahin gehen, einfach zu gucken, was ist werthaltig, was wir machen. Und so ein bisschen wegkommen von den Definitionen. Bin ich jetzt ein Sozialunternehmen nach Definition A, B, C oder nicht? Das Bundesministerium hatte Definitionen, einzelne Länder haben Definitionen dafür. Es gibt ganz viele Überschneidungen. Die EU hat eine Definition. Verbände wie Ashoka, wie das Cent hat eine Definition. Letztendlich ist es wichtig, gibt es eine Mission, die Welt zu verbessern mit unternehmerischen Mitteln? Gibt es sowas wie einfach ein demokratisches, partizipatives Grundverständnis, wie ich das Unternehmen führe? So, und dann kann ich nur ermuntern, dann loslegen, dann machen. Und nicht erstmal ein Research machen, 3 Monate Definitionen auswählen, was bin ich jetzt und so weiter, sondern sich über das Tun definieren. Weil Social Entrepreneurship bedeutet nämlich Entrepreneurship, Preneur, keine Ahnung, geartet in die französische Schule, aber mir hat mal jemand erklärt, Preneur ist, was in die Hand nehmen. Und darum geht's. Deswegen gibt es Sozialunternehmertum. Was in die Hand nehmen. Nicht auf die Politik warten oder auf die Politik schimpfen, kann man schon, aber dann verändert sich nichts. Selber was in die Hand nehmen. Und wir sind der Sektor, der also nicht mehr Steine schmeißt, also in meinem Alter zumindest nicht. Es gibt Jugend, die das dann macht, ist auch okay, aber ich zumindest nicht mehr. Wir haben kein Vertrauen in die Politik, dass die großen Lösungen jetzt wirklich substanziell passieren. Wir wollen keine Parteikarrieren machen, glauben nicht, dass wir über die Parteikarriere Änderungen hervorbringen wollen, sondern glauben, dass wir die Sachen selber in die Hand nehmen müssen. Deswegen gibt es Sozialunternehmen und deswegen wird das größer werden. Amen.
Vielen Dank für die Einschätzung.
Ja, ich muss noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Also ich habe natürlich keine Studien gelesen, mich jetzt auch nicht allgemein mit der Situation in Deutschland beschäftigt, aber ich merke, dass immer mehr Unternehmen sich überhaupt selbst auch als soziales Unternehmen wahrnehmen. Ne? Also wir gucken natürlich als Platte immer, mit wem arbeiten wir zusammen, welche Kooperationen gehen wir ein. Wir arbeiten sehr viel mit Ostmost, wir haben auch schon mit Quartiersmeister gearbeitet. Wir gucken, wer sitzt regional, wer hat dieselben Values. Und wir merken, wir treffen eigentlich in allen Bereichen, ist es gar nicht mehr schwer, in Berlin oder auch Brandenburg, aber auch deutschlandweit Unternehmen zu finden, die sich selbst als soziales Unternehmen beschreiben und die auch sozialunternehmerisch arbeiten. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass die junge Generation, mit der wir es jetzt zu tun haben, also ich sehe da meine Kinder, aber auch die jetzt die 20-Jährigen, die wir sehr, sehr viel bei uns in allen möglichen Projekten treffen, die haben Values und die entscheiden, quasi, was sie einkaufen. Sie entscheiden, was sie konsumieren. Also die nachfolgenden Kunden, die da jetzt ranwachsen, die gucken genau, mit welchem Unternehmen habe ich es zu tun und die wollen ihre Werte quasi auch in ihrem gesamten Kaufverhalten, in ihrem wirtschaftlichen Verhalten umsetzen. Also ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Das wird nur so ein bisschen aus dem Volk heraus gesteuert, habe ich gerade so das Gefühl, aufgrund der gesamten krisenhaften Situation. Aber ich glaube genau, ja, dass sich da auf jeden Fall was tut.
Danke. Ja, euren Einschätzungen schließe ich mich an. Letzte Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Kommen, fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen im Anschluss haben solltet, kommt zu uns. Wir sind noch eine Weile hier. Social Economy Berlin oder auch Social Impact haben ihre eigenen Stände. Da könnt ihr uns besuchen. Und vor allem ein großes Dankeschön an die beiden Sozialunternehmen, an euch, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns diesen Einblick gewährt habt. Und ja, ich wünsche euch einfach noch eine schöne Veranstaltung, eine schöne Messe. Bis bald.